Na, wie wirklich, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, bei euch zu sein. Und ich bete kurz fürs Wort, okay, bevor wir loslegen. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Gnade uns gegenüber. Danke, Jesus, dass du uns errettet hast, dass du unser Herr bist, unser Erlöser. Und dass du dich selbst gegeben hast am Kreuz für uns, unsere Strafe trugst. Aber dass du auferstanden bist und dass du lebst in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und heute danke ich dir, dass du uns lehrst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns Offenbarung schenkst, dass wenn wir dieses dein Wort lesen, hören, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es Frucht bringt, dir zur Ehre, Herr. Dir zur Ehre, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Preis dem Herrn. Mein heutiges Thema ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Ja, in der Gemeinde, preis dem Herrn. Und es ist immer schön, herzukommen in diese Gemeinde, weil ihr kennt euch aus im Wort Gottes. Ihr bekommt das Wort Gottes, preis dem Herrn, bekommt Nahrung. Bekommst du Nahrung, wenn du herkommst? Das ist für den inneren Menschen ein gutes Essen. Du denkst vielleicht, Pastor Steve, reden vom Essen, weil ich hätte eh schon mal Hunger. Aber es ist für unseren inneren Menschen Nahrung und die brauchen wir. Du weißt, du bist in einer Gemeinde, wo die Leute das Wort Gottes kennen. Wenn die Pastorin anfängt, vor dem Abendmahl irgendwas zu reden von über Jesus am Kreuz und wie er litt, und die Kollegin beim Laptop drüben weiß sofort, das ist Jesaja 53 und wirft das auf. Ja, also du weißt, du bist in einer Gemeinde, wo sich die Leute im Wort Gottes auskennen. Und deswegen weiß ich auch, dass du weißt, was mit Gemeinde gemeint ist. Gemeinde sind wir, oder? Wir sagen, wir fahren die Gemeinde eh okay, eh gut. Ja, wir kommen hierher und hier treffen wir uns. Und das ist eine, das ist ein interessantes Geräusch, das ist eine wichtige, oder? Interessant auf der Skala. Und das ist eine wichtige und tolle Sache, oder? Gemeinsam im Lobpreis und wir erleben die Gegenwart des Herrn, oder? Und wir preisen den Herrn und wir dürfen uns ausdrücken und singen und klatschen und uns bewegen. Und jeder von uns, der herkommt, bringt ja den Herrn mit in unserem Herzen, oder? Weil du weißt, Gott lebt in uns. Paulus schreibt immer wieder in seinen Briefen an die Gemeinde und sagt, wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns. Und die Wahrheit ist, wenn du von Neuem geboren bist und ein Kind Gottes bist, dann ist die Frage nicht einmal so sehr, wie brav du bist, weil Paulus schreibt das öfter an die Korinther und die Korinther haben sie relativ aufgeführt. Ja? Nicht nachahmenswerte Beispiele, ja, findest du dort. Aber nichtsdestotrotz und gerade in diesem Kontext, gerade in diesem Umstand, gerade wo sie nicht so ideal für den Herrn leben, erinnert er sie und sagt, wisst ihr nicht, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde, dort wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir zusammenkommen, dann bringen wir ihn mit. Aber auch wo immer wir hingehen, bringen wir ihn mit, oder? Er lebt in uns. Und wenn wir heute sprechen vom Heiligen Geist in seiner Gemeinde, dann reden wir vom Heiligen Geist in uns. Der in uns lebt, der in uns bleibt und der durch uns wirken möchte. Ich glaube, wir brauchen diese Offenbarung vom Herrn, dass Gott uns braucht. Gott braucht dich. Sag mal, Gott braucht mich.
Gott braucht mich.
Es klingt in unserem menschlichen Denken fast vermessen, das zu sagen, oder? Aber es ist die Wahrheit. Gott braucht mich, denn dort, wo du hinkommst, bringst du Gott mit. In dieser Gemeinde habt ihr eine wunderbare Pastorin. Ja, nicht nur, weil sie meine Mama ist, aber weil sie das Wort Gottes gibt und weil sie über Jesus, weil Jesus zum Zentrum gemacht wird. Amen. Und sein Werk für uns und seine Gnade und seine Liebe, und das ist das, was zählt. Es gibt auch ganz andere Gemeinden, da reden sie, was nicht, über das Wetter oder über die Politik oder was du alles machen musst, um irgendwie brav genug für Gott zu sein. Aber hier wird Jesus zum Mittelpunkt gestellt und das ist etwas Wichtiges. Aber der Punkt ist, dort, wo du hinkommst, kommt deine Pastorin nicht hin. Komme ich nicht hin. Ich kenne manche von euch, wie du vielleicht gemerkt hast beim Reinkommen, die schon da waren, ich kenne manche von euch schon wirklich lang. Ja, ich schaue euch ein, Maria und Annemarie. Diese Leute haben mich als Teenager gekannt, okay? Damals hatte ich noch Haare, die können das bestätigen. Steve hatte irgendwann Haare. Die können sich sogar daran erinnern, ja? So lange kennen wir uns. Ein paar von euch kenne ich gar nicht. Und die meisten von euch, ich kenne nicht eure Familien, ich kenne nicht euer Umfeld. Ich habe keine Ahnung, wo ihr wohnt. Bei ein paar von euch war ich mal zu Hause. Bei der Sigrid, hallo Sigrid zum Beispiel. Und beim Egon war ich mal zu Hause. Aber bei den meisten von euch war ich nicht. Ich kenne euer Umfeld nicht. Ich kenne eure Familie nicht, euer Arbeitsumfeld, eure sozialen Kontakte. Aber überall dorthin bringen wir Jesus mit, oder? da bringen wir Gott mit. Und ich habe ein interessantes Leben als Pastor, weil ich habe ein bisschen so das Leben, wie die Leute in meiner Gemeinde auch. Ich arbeite unter der Woche. Ich komme dann auch in die Gemeinde und meine Rolle dort ist Pastor und das Wort bringen, aber während der Arbeit programmiere ich Sachen. Und manchmal geht es mir so wie uns allen, dass ich ein bisschen drauf vergesse, dass Christus in mir lebt. Paulus schreibt an die Gemeinde und er schreibt an die Kolosser und spricht von Christus in euch oder Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer von euch möchte Gottes Herrlichkeit erleben? Amen. Wir möchten Gottes Herrlichkeit erleben. Aber da haben wir eine Hoffnung, dass wir, ich hoffe, dass ich Gottes Herrlichkeit erlebe, mehr als ich es mir das vorstellen kann, oder? Ich hoffe, dass ich Gottes Herrlichkeit erlebe in meinem Leben mehr als je zuvor. Ich hoffe, dass ich Gottes Herrlichkeit, aber was ist diese Hoffnung? Christus in mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal vergesse ich ein bisschen auf Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Vielleicht geht es den einen oder anderen von euch auch manchmal so. Ich lebe in Wien, wie die meisten von euch wissen. Und ich bin ja von hier, ich bin ja hier, also hier, buchstäblich hier aufgewachsen, ja, in diesem Haus. Und ich lebe jetzt in Wien. Und da lebst du in Wien und dann fährst du mit der U-Bahn in die Arbeit und dann siehst du 500 Leute in dieser U-Bahn, die du nicht kennst, die du nie gesehen hast. Und am Weg nach Hause siehst du 500 andere Leute, die du nicht kennst, die du nie gesehen hast. Und wahrscheinlich nie kennen wirst und nie wiedersehen wirst. Und irgendwann, wenn du nicht aufpasst, drängt sich so dieses Gefühl ein, diese Leute sind mir eigentlich nur im Weg, dass ich zu meiner Arbeit komme. Oder dass ich nach Hause komme. Und dann stehst du bei der U-Bahn-Tür und die U-Bahn-Tür geht auf. Und die Person, die ganz vorne ist, überlegt, ob sie jetzt aussteigen soll oder nicht. Und innerlich denkst du, bitte, bitte. So wirst du von selber. Ist eigentlich schlimm. Ist eigentlich, wie ich in Seeboden gelebt habe, war ich nicht so, weißt du. Zuerst bin ich nach Wien gekommen und dachte, wow, eine U-Bahn. Und alle 8 Minuten kommt eine U-Bahn. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es heute ist, also wie ich ein Kind oder Teenager war, ein Bus nach Spital, der kommt einmal alle Stunde, weißt du? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahnsinn, alle 8 Minuten. Heute, wenn ich zur U-Bahn gehe und ich fahre die Trolltreppe runter und da steht am Schild 8 Minuten, dann denke ich, bitte, 8 Minuten. Das kann nicht, ich muss jetzt 8 Minuten, das kann nicht dein Ernst sein. Und irgendwie in diesem Trott drin, plötzlich sprach zu mir der Heilige Geist, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil diese Leute um mich, die haben nicht verdient, dass ich sie anschaue so mit, gebitte, mach weiter. Gebitte, beeil dich. Gebitte, du bist mir im Weg. Die Leute haben verdient, dass ich sie betrachte mit Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Jesus liebt jeden einzelnen dieser Menschen, oder? Jesus kennt jeden einzelnen dieser Menschen. Jesus kennt die Probleme, die sie haben, die Sorgen, die sie haben, die Gedanken, die sie haben, wie sie dort sitzen. Und auf ihren Handy schauen, versuchen sich abzulenken von den Sorgen im Leben. Und Jesus wäre die Antwort für sie, oder? Amen. Und der Heilige Geist hat mich echt daran erinnert, weißt du, du bringst ja eigentlich Licht hierher. Ich wäre ja eigentlich in dir. Manchmal habe ich sowas kategorisiert, ja, in der Gemeinde, da bin ich ein Licht für den Herrn, da bin ich ein Pastor, da bringe ich das Wort. Aber in der U-Bahn, bitte lass mich in Ruhe. Aber er hat mich daran erinnert, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich habe einfach begonnen, ich warte jetzt auf die U-Bahn und sage mir innerlich, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich stehe nicht da und sage es laut, sonst denken die Leute vielleicht, ich brauche einen Psychiater. Aber ich sage es in mir, Christus in mir. Ich stehe in der U-Bahn und sage mir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und plötzlich betrachte ich die Leute mit ganz anderen Augen. Plötzlich sehe ich, dass sie Sorgen haben, dass sie vielleicht Stress haben, dass sie Jesus brauchen, dass sie seine Liebe brauchen. Manchmal lassen wir uns abhalten von dem, was Gott schon in uns reingelegt hat und was Gott durch uns wirken möchte. Denn wo möchte der Heilige Geist durch dich fließen? Wo möchte er durch mich fließen? Wo möchte er durch mich wirken? In meiner Familie, in meiner Arbeit, in meinem Umfeld, in der U-Bahn, was möchte er wirken? Wie möchte er mich gebrauchen? Gott kann mich in ganz verschiedenen Arten und Weisen gebrauchen, Ermutigung zu sein. Trost zu sein, Unterstützung zu sein, Heilung vielleicht im Inneren, aber Heilung auch am Leib. Und für uns sind diese Themen vielleicht eine Skala. Und wir denken, manche Dinge sind klein, manche Dinge sind groß. Aber auch die Dinge, die wir vielleicht manchmal klein erachten, sind vielleicht etwas Großes. Wenn ich jemand trösten kann, es gibt Menschen, liebe Leute, die suchen ihr ganzes Leben lang nach Trost. Die haben was Traumatisches erlebt und der Trost kommt nie. Aber der Trost ist im Herrn, oder? Er ist der Gott aller Hoffnung, er ist der Gott allen Trostes, steht im Neuen Testament. Und diesen Trost bringt er mit durch uns, diese Ruhe bringt er mit durch uns. Und wenn wir diese Ruhe mitbringen, wenn wir Christus in uns mitbringen, wenn wir uns das Bewusstsein, das fehlt uns vielleicht manchmal, dieses Bewusstsein. Ich sage es von mir, mir ist das Bewusstsein im Alltag manchmal verloren gegangen. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber mein Gebet ist es, dass wir heute, wir werden ein paar Schriftstellen uns betrachten und dass es uns ermutigt, einfach dieses Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben, im eigenen Umfeld mehr zu erleben. Und dass wir vielleicht ein Stück weit bereit sind, einen Schritt vorwärts zu nehmen. Wie auch immer dieser Schritt ist, zu mir hat der Herr gesprochen, erinnere dich, sag dir selber innerlich, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, vergiss nicht drauf. Und das ist mein Gebet. Okay, wir beginnen mit diesem ersten Thema, was hier auf der Slide ist. Was ist Jesus wichtig? Der Grund für die Schafe und dem Hirten auf diesem Foto ist, meine liebe Schwester, die Rosalinde liebt Schafe. Jetzt habe ich einfach ein Bild mit Schafen ausgesucht, damit die Rosalinde auch was davon hat. Nein, aber du weißt, Jesus ist unser Hirte. Ja? Er ist eigentlich unser Hirte. Und wenn wir jetzt diese Verse hier jetzt betrachten, in Apostelgeschichte 1, lesen wir ein bisschen was, beginnend in Vers 3. Denn wir betrachten uns, was ist Jesus wichtig? Was ist sein Wille? Möchtest du den Willen des Herrn Jesus erkennen und erleben in deinem Leben? Das ist eine legitime Frage, weil aufzwingen tut er sich nicht, weißt du das? In Offenbarung sieht Johannes Jesus und Jesus trägt ihm Dinge auf, uns zu sagen. Und Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jesus kommt nicht einfach rein. Könnte er, oder? Er ist ja der Chef. Aber Jesus steht an der Tür und klopft an. Er wartet darauf, dass wir bereit sind, seinen Willen zu erkennen, seinen Willen zu erleben. Jemand hat mal gesagt, um im Glauben zu leben und zu handeln, müssen wir seinen Willen kennen. Ja, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir seinen Willen kennen. Und jetzt die große Frage, wo finde ich seinen Willen? In der Bibel, richtig, im Wort Gottes. Dort finde ich ihn. Wir finden seinen Willen in seinem Wort. Apostelgeschichte 1, will ihn zu lesen, Vers 3. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Die Details dazu kannst du in den Evangelien lesen. Da gibt es diese verschiedenen Geschichten, die wir praktisch uns zusammensetzen können, um ein Gesamtbild zu bekommen. Zum Beispiel hat ein Jünger einmal gesagt, gebt mir was zu essen. Wer von euch weiß, was sie ihm gegeben haben? Nur schauen, ob sie wer auskennt. Ein Stück Fisch, die Mama weiß es natürlich, die Pastorin weiß es. Ja, ein Stück Fisch hat man ihm und dann hat er das gegessen. Ja, zum Beispiel. Einmal hat er gesagt, fasst mich an, also er bewies ihn auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und hier kommt, und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Ich habe das vor kurzem wieder gelesen. Wer von euch liest manchmal in der Bibel? Ist eine gute Sache, oder? Ich habe es vor kurzem mal gelesen. Und da ist mir aufgefallen, vorher ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass hier steht, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Hier könnte ja auch stehen, theoretisch, er sprach mit ihnen über die momentane politische Situation. Steht aber nicht da, oder? Hier steht auch nicht, er sprach mit ihnen über die Wirtschaftslage. Er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und wie immer Leute das definieren oder verstehen, ich glaube, der Hauptpunkt ist der, hier geht es um den Willen Gottes, oder? Hier geht es um das, was er tun möchte. Hier geht es um das, was er wirkt. Das war Jesus wichtig. Was so gerade in der Welt läuft, und wir wissen, wenn du dich ein bisschen auskennst, weißt, es ist nicht so besonders gut gelaufen in seiner Zeit, in seinem Land, oder? Die waren fremdregiert, diktatorisch, die Römer haben sich da beinahe durchgesetzt. Aber über all diese Themen hat er nicht gesprochen. Er hat gesprochen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, jetzt geht er mehr ins Detail, als sie gerade aßen, ist es nicht schön. Die sind zusammengesessen und haben gegessen. Weißt du, Gottes Wirken in unserem Leben ist nicht so abgehoben, wie sich das manche Leute vorstellen. Da brauchst du die gewisse Musik, die gewisse, was ich denn, den berühmten Prediger und dann ist Gottes. Die sind zusammengesessen, haben gegessen und haben geredet. Ist das nicht schön? Sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch drüber geredet. Er sagt, das ist nichts Neues, ich habe das schon erwähnt, ich habe drüber geredet, aber das ist das, was mir wichtig ist. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dieser Abschnitt hier, ja, wo Jesus mit seinen Jüngern redet in diesen 40 Tagen, zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt, dieser Abschnitt ist nicht besonders lang. Das sind nur ein paar Verse. Und er betont hier ein paar Sachen, die ihm wichtig sind. Und ich glaube, es ist ganz klar, in dieser Zeit, bevor er zum Vater geht, wird er die Sachen betonen, die am wichtigsten sind, oder? Er weiß, er geht jetzt weg, er geht zum Vater. Diese Leute sind eigentlich nicht ganz auf sich allein gestellt, weil er ist ja in ihnen und bei ihnen durch den Heiligen Geist, ja? Aber nichtsdestotrotz, er sagt ihnen die Sachen, die noch ganz, ganz wichtig sind, bevor er weggeht, oder? Und hier redet er sofort über die Taufe im Heiligen Geist. Nächstes Slide, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vers 6. Wenn die Apostel... er redet über den Heiligen Geist. So, jetzt, Vers 6. Wenn die Apostel mit ihm zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Jesus redet von Gottes Reich, einverstanden? Er redet, was dem Herrn wichtig ist, wo der Herr wirken möchte, was ihm wichtig ist. Die Apostel werden abgelenkt und reden darüber, was ihnen wichtig ist. Herr, wann wirst du Israel befreien von den Römern? Du verstehst. Und mir gefällt, dass sie sagen, und unser Königreich wiederherstellen. Unser Königreich. Die Jünger reden plötzlich von ihrem Reich, von dem, was ihnen wichtig ist, von der natürlichen Welt um sich. Manchmal werden wir sehr leicht abgelenkt, oder? Und ich habe meine Geschichte für euch erzählt, damit ihr erkennt, ich werde auch abgelenkt. Ich denke plötzlich auch über mein Reich oder über meinen Job, über meine Karriere, meine Arbeit, was ich machen muss. Und das ist plötzlich so zentral und das ist plötzlich so wichtig. Und die armen Leute in der U-Bahn sind mir im Weg dabei, verstehst du? Und so waren auch die Jünger. Wann wirst du unser Reich wieder aufrichten? Wann wirst du Israel? Sie stellen sich Fragen in Bezug auf Politik und das natürliche Leben um sie. Vers 7. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Weißt du, Jesus ist voller Gnade, voller Güte, oder? Und voller Geduld. Wir haben es sogar gesungen in einem Lied heute. Ich glaube persönlich, ich weiß nicht, ob das andere Leute so sehen, aber ich glaube persönlich, das ist der Grund, warum Jesus ihnen diese Frage überhaupt beantwortet. Einfach weil er voller Geduld ist, voller Liebe ist. Und weil Jesus weiß, dass der Vater für das Volk Israel noch einen Plan hat. Das siehst du im Neuen Testament, kannst du lesen, ja, im Römer, im Hebräer. Er hat einen Plan für sein Volk. Und deswegen, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ihn diese Frage beantwortet. Aber sofort schwenkt er wieder zurück zu dem, was eigentlich wichtig ist. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, sagt Jesus. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis ans Ende der Erde. Und irgendwo mittendrin sind wir, oder? Jesus schwenkt sofort zurück auf das, was ihm wichtig ist. Er versucht ihren Fokus, ihre Aufmerksamkeit, worüber sie nachdenken, zurückzubringen auf das, was ihm wichtig ist. Wenn der Heilige Geist über euch... Sofort redet er wieder vom Heiligen Geist, oder? Soll heißen von der Kraft Gottes. Amen. Jesus versucht, das muss ich auch versuchen, die Aufmerksamkeit wieder zu dem zurückzukehren, was wichtig ist. Nämlich, als der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, siehst du, sofort geht er zurück zu diesem Thema. Und sagt, ihr werdet seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. Warum sagt er das so? Weil für uns Menschen in unserer Kraft ist das schon recht schwierig manchmal, oder, von Jesus zu berichten. Aber er sagt, ihr werdet meine Kraft empfangen. Wenn wir uns schwer tun damit, von Jesus zu berichten, was tun wir dann? Dann brauchen wir mehr von seiner Kraft, oder? Dann brauchen wir mehr von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wann bekomme ich die? Wie bekomme ich die? Na, zum Beispiel hier im Lobpreis, oder? Wenn wir unsere Hände heben oder wie auch immer wir uns ausdrücken, aber das Wichtigste, wenn wir unser Herz öffnen. Und wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm suchen, dann erfüllt er uns neu mit seinem Heiligen Geist. Und dann gibt er uns Kraft. Und dann werden wir von ihm berichten, egal wo wir sind, egal wo wir hinkommen. Gottes Wirken ist ihm wichtig, um was er in uns verändert, was er in uns tut. Was war den Jüngern wichtig? Das ist unsere nächste Frage. Wir sehen also, was Jesus wichtig war. Wir haben gesehen, diese Unterhaltung, dass die Jünger ein bisschen abgelenkt waren, stellt sich die Frage, haben sie die Kurve gekratzt, sind sie dorthin gekommen, haben auch sie dann erkannt, was dem Herrn wichtig ist und war ihnen das in weiterer Folge dann auch wichtig. Erkannten und erlebten sie also den Willen Jesus, Apostelgeschichte 5, das ist unser zweiter Abschnitt, wir haben drei insgesamt, alle aus der Apostelgeschichte. Also wir waren in Apostelgeschichte 3, Jetzt Apostelgeschichte 5, beginnen Vers 12. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Im Volk heißt unter den Menschen, oder? Dort, wo sie waren. Wir beschränken manchmal gedanklich Gottes Wirken vielleicht auf die Gottesdienste. Aber was mich auch ein bisschen herausgefordert hat oder was ich ganz neu gesehen habe, ist, dass hier nicht steht, die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder in den Gottesdiensten. Na, in den Gottesdiensten können auch viele Zeichen und Wunder geschehen, oder? Weil hier sind ja auch Menschen. Aber der Punkt ist unter den Menschen. Das heißt nicht nur in den Gottesdiensten, sondern unter den Menschen dort, wo sie waren. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Auch interessant, die hatten nicht einmal ein eigenes Gebäude damals. Sie trafen sich halt irgendwo. Aber Gott war am Wirken vor allem unter den Menschen dort, wo sie waren. Doch niemand sonst wagte sich ihnen anzuschließen, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Mir gefällt auch dieser Satz, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Es gibt Menschen, es gibt Prediger, die tun so, naja, wenn du im Glauben lebst, wenn du Jesus liebst, dann werden dich alle hassen. Ist nicht so. Manche Leute werden ein Problem mit dir haben, oder? Manche Leute mögen dich nicht und sie wissen gar nicht, warum. Du weißt auch nicht, warum. Denn Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die wirkt auf manche Leute so und auf manche so. Auf manche wirkt es anziehend, auf manche wirkt es abstoßend. Aber das hat mit den Leuten selber zu tun, oder? Das können wir nicht ändern. Ja, das können wir nicht ändern. Vers 14, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Ist das nicht schön? Wer von euch wünscht sich das? Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen, preis dem Herrn. Ja, Männer wie Frauen, preis dem Herrn. Mir gefällt das so, dass Gott uns wirklich gleich behandelt. Die Welt redet immer von Gleichbehandlung und tut ihr Bestes und versucht ihr Bestes. Ist dir schon mal aufgefallen, wie häufig im Neuen Testament einfach nur Söhne Gottes beschrieben werden? Ist dir schon mal aufgefallen? Und häufig steht da nichts von Töchtern, oder? Da steht einfach nur Söhne. Warum steht da einfach nur Söhne? Werden die Frauen ausgelassen? Nein, da steht einfach nur Söhne, weil von Gottes Perspektive sind wir alle gleich viel wert. Verstehst du, von Gottes Perspektive, nun, im menschlichen Leben sind wir Männer und Frauen gut so, eine schöne Sache. Ich habe eine liebe Frau, schöne Sache, dass sie Frau ist und ich Mann. Aber von Gottes Perspektive sind wir gleichwertig, weißt du? Die gleichen Möglichkeiten, die gleiche Wertigkeit, die gleiche Liebe, die er uns entgegenbringt, die gleichen offenen Türen, wie er durch uns wirken möchte, wie er durch uns fließen möchte, das schafft Gott viel besser als wir Menschen. Ja, nächstes Mal bitte, Vers 15. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, jetzt muss ich es mal probieren, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Sebon und brachten ihre Kranken, also steht Jerusalem, aber könnte auch so sein, oder? Ja. Und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. Hier steht alle. Ich habe mich ausbilden lassen zu dem hier. Ich war im Bible College vor 30 Jahren ungefähr. Ja. Und du lernst viel und du lehrst und du liest im Wort und du studierst. Und es gibt gewisse Sachen, wo du deine Meinung hast und wo du denkst, du weißt was. Und dann irgendwann liest du einen Abschnitt im Wort Gottes und der rüttelt ein bisschen an deiner Theologie. Ja. Und dieser Vers hier hat das für mich gemacht, weil ich dachte immer, naja, Jesus hatte den Geist ohne Maß und deswegen schrieb das Wort über ihn und deswegen steht über ihn, wo er hinging, wo er hinkam, er heilte alle. Aber für uns ist das nicht so, weil er hatte den Geist ohne Maß, wir nicht. Das war für mich eine schöne Erklärung. Plötzlich las ich hier war Jesus nicht dabei, also persönlich, oder? Hier waren die Jünger. Es gibt Verse, wo über die Jünger geschrieben steht, alle wurden geheilt. Gott kann, möchte also heute noch so wirken. Hier auch interessant, dass hier steht, das Wirken der Apostel. Weil wir sagen, naja, Gott wirkt, oder? Stimmt auch, es ist seine Kraft. Es ist seine Kraft, aber braucht uns, dass wir die wirken. Denn wenn wir die nicht wirken, wenn wir denn die Sache nicht in Gang setzen, wenn wir das nicht lostreten sozusagen, dass Gottes Kraft freigesetzt wird, wenn es niemanden gibt mit Glauben und niemand mit Inspiration, dann wäre Gottes Kraft zwar da, aber sie wird nicht freigesetzt. Wenn du den ein bisschen betrachtest im Neuen Testament, diese Gaben des Geistes, wo, da haben wir heute eine Zeit dafür, aber wo das Wort Gottes uns beschreibt im Detail, wie auch Gott durch uns wirken möchte, da gibt es zum Beispiel diese eine Gabe des Wunderwirkens. Ja? wird so mit dem Namen genannt im Neuen Testament. Und da habe ich auch lange drüber ein bisschen nachgedacht, warum Wunder? Ich kann doch kein Wunder wirken. Das ist doch Gottes Kraft. Ja, es ist Gottes Kraft, aber jemand muss sie freisetzen. Und ich habe lange drüber gebetet und gesagt, Herr, wie ist es? Ich verstehe das nicht. Irgendwie kriege ich es nicht. Ich verstehe diese Sache nicht. Ja? Wieso das Wirken der Apostel? Wieso Wunder wirken in den Gaben des Geistes? Und der Herr, weißt du, manchmal seine Antwort kommt nicht sofort. Ist es bei dir auch so? Aber wenigstens ist es schön, wenn wir gescheit nur sind und beten, oder? Und Herr, zeig mir das. Und seine Antwort kommt bei mir zumindest eigentlich immer aus dem Wort Gottes. Und einmal hat mich Jesus daran erinnert, an diese Geschichte, Petrus und Johannes. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Sie kommen, also ich glaube Kapitel 3, wenn ich mich nicht irre. Sie kommen rein in den Tempel an die Pforte, die die Schöne heißt, und da ist ein gelähmter Mann. Und Petrus schaut ihn an und sagt zu ihm, schau mich an. Und dann fasst er ihn an der Hand und sagt, im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Kennst du diese Geschichte? Gott hat mich erinnert an diese Geschichte und hat gesagt, weißt du was? Petrus hätte auch vorbeigehen können. Und wenn Petrus einfach vorbeigegangen wäre, was wäre dann passiert? Nichts wäre passiert, oder? Gottes Kraft war da, Gottes Kraft, er wollte wirken. Und das hat mich innerlich schon ein bisschen erschüttert, weil plötzlich stellte ich mir die Frage, wie oft gehe ich irgendwo vorbei? Und Gottes Kraft in mir, Gottes Kraft in dir ist die gleiche Kraft wie in Petrus, einverstanden? Er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Seine Kraft ist da, er möchte Wunder wirken. Und weißt du, in dieser Geschichte über Petrus und Johannes, da steht nicht, dass Petrus einen Traum hatte in der Nacht vorher, wo er das schon sah. Da steht nicht, dass irgendeine Stimme hörte, die ihm sagte, greift ihn an der Hand. Es wird gar nicht erklärt, warum er das gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn du ihn nachher gefragt hättest, du Petrus, warum hast du das jetzt gemacht, hätte er vielleicht gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe den einfach da gesehen. Jesus wurde bewegt durch Erbarmen, sagt das Wort Gottes. Und ich glaube, das hat er beobachtet 3 Jahre lang. Und dieses Erbarmen Gottes war dann plötzlich in seinem Herzen. Dieses Erbarmen für diesen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und hat ihn inspiriert. Und er hat ihn an der Hand gepackt und Gott hat ein Wunder gewirkt. Ja, es ist Gottes Kraft. Ja, es ist Gottes Wunder. Aber wenn es keiner wirkt, dann passiert nichts. Ich kenne Leute, die ein bisschen enttäuscht sind Gott gegenüber. Gott, warum wirkst du nicht mehr? Und wenn du denen lange genug zuhörst, dann springst du vielleicht mental auf diesen Zug auf. Ja, stimmt eigentlich. Warum wirkt Gott nicht mehr? Warum passiert nicht mehr in dieser Welt? Die ganze Zeit ist Gottes Kraft in uns, oder? Und dann muss ich für mich selbst sprechen, dann müssen wir für uns selbst sprechen und sagen, ja Herr, gebrauche mich. Was war den Jüngern, die Apostel wichtig? Ja, sie haben Gottes Wille erkannt. Sie wirkten und es hatte gute Dinge zur Folge, oder? Es hatte gute Dinge zur Folge. Unser nächstes und das letzte Thema für heute, die letzte Frage, die wir uns stellen. Könnte auch die sein, was ist uns wichtig? Aber die Frage ist hier, war die Taufe im Heiligen Geist nur für die Apostel? Wir haben jetzt darüber gesprochen, über den Willen Jesu, was ihm wichtig ist. Die Taufe im Heiligen Geist, sein Wirken, sein Werk unter den Menschen. Wir haben darüber gesprochen, die Apostel haben das erkannt, entdeckt und haben das umgesetzt, haben das gelebt und haben das erlebt. Jetzt ist die Frage, wie schaut es mit uns aus? Apostelgeschichte 6, unser letzter Abschnitt für heute. Und da lesen wir, durch wen Gott gewirkt hat. War das nur die Apostel? Wenn ich schon so frage, dann drängt sich wahrscheinlich schon der Gedanke auf, wahrscheinlich nicht, aber wir betrachten es uns im Wort Gottes. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Kurz als Nebenbemerkung. Wenn die Gemeinde wächst, wird es manchmal hier und da eine Auseinandersetzung geben zwischen Menschen. Lass dich nicht schockieren. Warum gibt es auch in der Gemeinde manchmal eine Auseinandersetzung zwischen Menschen? Weil es Menschen sind. Richtig. Und Menschen sind unperfekt. Und Menschen haben manchmal ein Problem miteinander. Vielleicht gibt es sogar irgendeinen kleinen Streit oder so, keine Ahnung. Ja, kommt manchmal vor. Nur, dass du weißt, warum das vorkommt. Weil Menschen involviert sind. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Schön formuliert im Konjunktiv. Also eigentlich war es gar nicht so, aber sie hatten diesen Eindruck. Vers 2, deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Das Thema, um das es hier geht, ist was? Organisation von Mahlzeiten, einverstanden? In der Gemeinde. Wer von euch hat schon mal was zum Essen mitgebracht in die Gemeinde? Ja. Siehst du das? Sehen wir das als besonders gesalbte Aufgabe, als besonders gesalbte Berufung? Sehen wir häufig nicht, oder? Wir sehen das als etwas ganz Einfaches. Naja, was zum Essen mitbringen kann ja jeder, oder? Stimmt auch. Aber ich betone das alles aus einem guten Grund, nur dass wir uns bewusst sind, okay, um dieses Thema geht's. Einverstanden? Okay, wir lesen weiter. Vers 3. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Etwas unerwartet, oder? Diese Qualifikation für diese Aufgabe. Okay, wir brauchen jemanden, der das Austeilen von Essen organisiert. Und da wünschen wir uns jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. War also diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nur für die Apostel? Nein, war sie nicht. War diese Kraft von Gott nur für Zeichen und Wunder der Heilung? Nein, war sie nicht. Die war genauso auch für Organisation der Mahlzeiten und für die Leute, die da drin involviert sind. Einverstanden? Sie suchen uns Leute aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Aber ich finde schön, dass die Aufgabe auch ernst genommen wird, oder? Weil manchmal nehmen wir uns selber oder unsere Aufgabe nicht so ernst, wenn wir jetzt Essen mitbringen oder irgendwas in der Gemeinde vorbereiten oder was immer wir auch tun. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Das ist auch ein wichtiges Prinzip, dass die, die das Wort Gottes verkündigen, auch Zeit dafür haben. Weil wenn die rumrennen und alles machen, das geht nicht gut. Frag mich, ich kann dir das persönlich sagen, geht nicht gut. Ja, das ist meine Herausforderung, aber mein Fehler. Okay, Vers 5. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Meines Wissens nach in der Bibel ist es das einzige Mal, dass dieser Satz hier fällt. Dieser Vorschlag gefiel allen. Vielleicht in der Geschichte der Menschheit das einzige Mal, wo ein Vorschlag allen gefällt. Da weißt du, es ist ein Wunder vom Herrn, oder? Wenn das allen gefällt. Okay, jetzt können wir weiterblättern. Und hier kommt die Liste an Leute, beginnend mit Stephanus und ein paar kompliziert auszusprechende Namen und endet mit Nikolaus, können wir auch leicht aussprechen, wegen Nikolaus mit der Hütze, mit der Mütze, du weißt ja. Also hier sind diese 7 Leute, die genannt werden. Diese 7 wurden den Apostel vorgestellt, sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Leute, die sich um das Essen kümmern, richtig? Aber genauso wichtig in der Gemeinde. Und die sind ja, denkt drüber nach, unter dem Volk. Die teilen das Essen aus. Die begegnen diesen Leuten. Die hören ihre Sorgen. Die hören über ihr Leben. Oder wenn du Essen austeilst und dann immer wieder kommen die gleichen Leute, dann kommst du irgendwann ins Gespräch, oder? Und dann lernst du die ein bisschen kennen. Und dann hörst du denen zu. Die waren unter den Leuten. Und wo wirkt Gott in seiner Kraft mit Zeichen und Wunder? Unter den Leuten. Unter den Menschen. Und auch deswegen war diese Aufgabe so wichtig und haben die das so ernst genommen. Wir lesen weiter, Vers 7. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Wer wünscht sich das? Die gute Botschaft, oder? Die frohe Botschaft von Jesus, dem Sohn Gottes. Der starb, der unseren Platz der Strafe und der Sünde einnahm und der uns gerettet hat. Und durch Glauben an ihn werden wir zu Kindern Gottes, das Evangelium, ganz einfach. Die Zahl der Gläubigen in Seeboden nahm weiter zu. Und auch viele Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Das wäre auch was, oder? Auf einmal kommen sie daher in der Kutten, ja, ganz begeistert beim Lobpreis. Hätte man nichts dagegen. Ja, okay. Moving on, Vers 8. Stephanus, ein Mann, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Wo hat er die gewirkt? Und nochmal, wer hat sie gewirkt? Laut der Bibel? Stephanus. War es seine Kraft? Natürlich nicht. Waren es seine Wunder? Natürlich nicht. Aber er hat den Stein ins Rollen gebracht, sozusagen. Er hat zugehört. Er hat vielleicht an der Hand gefasst. Er hat mit jemand gebetet. Er hat die Hände aufgelegt. Er hat ein ermutigendes Wort gehabt. Er hat jemand getröstet. Er wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Und nochmal, was war seine Aufgabe? War er derjenige, der das Wort gebracht hat? Nein. War er der Gemeindeleiter, der Pastor, die Pastorin? Nein. Seine Aufgabe war Essen austeilen. Das war sein Job in der Gemeinde. Es gibt verschiedene Aufgaben in den Gemeinden. Es gibt Leute, die kommen eine Zeit lang in die Gemeinde und werden dann ein bisschen unzufrieden und wollen diejenigen sein, die das Wort bringen. Aber weißt du, das ist eine Berufung. Das ist eine Aufgabe. Das ist auch eine Verantwortung. Aber weißt du, ich glaube, was uns hilft, das zu vermeiden für uns selbst, ist zu finden, was der Herr für uns hat. Und zu sehen, hey, er wirkt eigentlich unter den Menschen. Er wirkt durch mich. Er braucht mich. Er braucht mich und er braucht dich. Und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Bewusstsein, er lebt in mir, wo immer ich bin. Dieses Bewusstsein, ich bringe ihn mit. Er ist bei mir. Und seine Kraft ist es, die den Unterschied macht. Seine Kraft befähigt mich, von Jesus zu berichten. Seine Kraft befähigt mich, für jemanden zu beten. Seine Kraft befähigt mich, das Evangelium weiterzugeben. Seine Kraft befähigt mich, ein Trost zu sein. Es ist er, der in mir wirkt und es ist er, der durch mich wirkt. Amen. Weißt du, wir werden jetzt zum Abschluss beten. Und ich glaube, wenn du möchtest, dann schließ deine Augen, dann sind wir ein bisschen in der Haltung dieses Gebetes. Und ich möchte dich einfach ermutigen, weil es doch ein sehr persönliches Wort ist, glaube ich, an uns alle, das uns einfach auch in unserem Leben, in unserem Alltag sehr stark betrifft, vielleicht ein bisschen herausfordert, aber vielleicht uns einfach eine neue Vision, einen neuen Blick, eine neue Hoffnung, ein neues Licht schenkt für das, was Gott eigentlich tun möchte und was eigentlich sein Wille ist und wie groß die Möglichkeiten eigentlich sind und wie vielfältig sein Wirken eigentlich sein kann. Und deswegen glaube ich, es ist gut, dass wir einfach ein paar Augenblicke nehmen und einfach, dass du jetzt mit dem Herrn betest in deinem Herzen und dass du diesen Moment mit ihm hast und dass du ihm einfach sagst, ja Herr, ich bin bereit, ich möchte das. Herr, wirke du durch mein Leben, gebrauche du mich. Schenk mir ganz neu dieses Bewusstsein von Christus in mir, der Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte dich einfach ermutigen, ein paar Augenblicke jetzt mit ihm zu verbringen. Amen. Heißt dem Herrn.